Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die wöchentlichen Arbeitstage gehen runter und im gleichen Zug gehen Wohlbefinden, Produktivität und Attraktivität als Arbeitgeber rauf. Soweit die Rechnung, mit der Befürworter das Modell 4-Tage-Woche ins Rennen um verbesserte Arbeitsbedingungen schicken wollen. Wie gut diese Rechnung dann tatsächlich aufgeht, das hat ein Team der Uni Münster ein halbes Jahr lang in mehreren Unternehmen untersucht. Auf die Ergebnisse schauen wir gleich mit der Studienleiterin Julia Backmann. Außerdem blicken wir in dieser Sendung noch auf die Freie Universität in Berlin. Denn dort haben gestern Abend mehrere vermummte Personen als selbsternannte Form des pro-palästinensischen Protestes das Präsidium der Hochschule gestürmt. Mein Name ist Fanny Buschert. Schön, dass Sie mit dabei sind. In den vergangenen Monaten hat es an mehreren Hochschulen in Deutschland pro-palästinensische Proteste gegeben. Da waren zum Beispiel Protestcamps an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der Frankfurter Goethe-Universität, für die es zwar strenge Auflagen gab, die aber nicht geräumt wurden. Ganz anders sah es aus, als im Mai das Sozialwissenschaftsgebäude der Humboldt-Universität in Berlin erst von Protestierenden besetzt und dann von der Polizei geräumt wurde. Gestern Abend ist die Berliner Polizei wieder zu einer Hochschule ausgerückt, diesmal zur Freien Universität Berlin. Aus unserem Berliner Landesstudio ist mir jetzt Sebastian Engelbrecht zugeschaltet. Herr Engelbrecht, was ist da gestern Abend passiert?
Es befanden sich 50 bis 60 Kolleginnen und Kollegen im Präsidiumsgebäude der Freien Universität. Das war gestern um 13.10 Uhr. Plötzlich kamen 40 Maskierte mit Sturmhauben und Atemmasken in die Büros, brüllten herum auf Englisch und Deutsch. Alle Mitarbeiter sollten die Büros verlassen. Es war ein sehr aggressives Auftreten. Die Aktivisten sprachen Englisch, viele sprachen aber untereinander Deutsch. Und Karin Bauer-Lepin, Leiterin der Abteilung Kommunikation und Marketing der FU, erlebte den Angriff so.
Ich habe sofort wirklich Angst gehabt und ich habe mir von Kolleginnen und Kollegen berichten lassen, dass das denen auch so ging. Viele konnten sie rausdrängen und sich einschließen in den Büros. Das ist tatsächlich, was viele gemacht haben. Andere sind dann tatsächlich aus ihren Büros geflohen und haben versucht, einen Weg zu finden. Das Haus hat mehrere Ausgänge, dann einen zu finden, der ihnen sicherer erschien.
Karin Bauer-Lepin hatte sich auch mit 4 Kollegen in ein Büro eingeschlossen. Die Eindringlinge versuchten aber, die Türen der Büros gewaltsam einzutreten. Ein FU-Mitarbeiter wurde verletzt, andere wurden geschubst und weggedrängt.
Dieses Alleinsein, während draußen jemand gegen die Tür tritt mit Stiefeln und donnert und brüllt, das war, also ich habe stundenlang noch gezittert.
Nach 45 Minuten befreiten dann Hausmeister der FU die Eingeschlossenen und bereits nach 10 Minuten nach Beginn der Besetzung kam schon die Polizei. Die Besetzer flohen. 4 von ihnen konnte die Polizei festnehmen. Es wurden Graffiti auf Wände, Türen und auf die Fassade des historischen Gebäudes gesprüht. From the river to the sea, free Gaza, killers. Und dann die Zahl 48 stand auf der Eingangstür des Gründungsjahr Israels. Rote Hamas-Dreiecke, mit denen die Hamas ihre Anschlagsziele markiert. Zudem viele beleidigende Slogans gegen die Freie Universität. Die Aktivisten zerstörten mit Wasser und mit Stiefeltritten die IT-Anlagen in dem Gebäude. Sie sägten einem Tisch die Beine ab. Sie wollten ihn zur Barrikade umfunktionieren, um das Haus nach außen oder um sich in dem Haus nach außen hin zu verbarrikadieren.
Jetzt ist ja im Zuge der Angriffe von pro-palästinensischem Protest die Rede. Und pro-palästinensisch, das beschreibt ja ein breites Spektrum an Positionen zu der Situation der palästinensischen Bevölkerung im Nahen Osten. Von welcher, ich nenne es jetzt mal Strömung, sprechen wir hier bei den Beteiligten gestern Abend an der FU? Was ist über die und deren Motive bekannt?
Über die ist noch nichts bekannt, sowohl wenn man die Polizei fragt, als auch wenn man bei der FU nachfragt. Die Polizei hat es noch nicht bekannt gegeben, gegen wen sie genau ermittelt. Es wurden Strafanzeigen erstattet wegen Landfriedensbruch, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Nur so viel wissen wir.
Welche Folgen hat denn der Angriff jetzt für die Atmosphäre an der FU in Berlin?
Ja, eine Universität ist ein offenes Haus, so auch die FU. Und natürlich wird und muss die FU das auch bleiben. Sie besteht ja aus so vielen Einzelgebäuden, die lassen sich gar nicht alle rund um die Uhr polizeilich bewachen. Der Leiterin der Kommunikationsabteilung der FU, Karin Bauer-Lepin, wir haben sie schon gehört, ist in dem Zusammenhang dieses besonders wichtig.
Auch viele unserer Studierenden sind wirklich geschockt und sagen uns auch und schreiben uns, dass sie sich davon distanzieren. Und das ist uns auch ganz wichtig klarzumachen, das sind nicht die Studierenden, die das gemacht haben. Das sind einzelne, ganz, ganz wenige, ein ganz kleiner Anteil. Die Masse der Studierenden ist nicht hinter diesen Straftaten.
Soweit Karin Bauer-Leppin.
Jetzt haben wir wieder einen Vorfall dieser Art in Berlin. Ich habe es zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass es auch an anderen deutschen Hochschulen pro-palästinensische Proteste gab. Aber diese Vorfälle mit so viel Polizeieinsatz, wie wir sie gestern erlebt haben, die konzentrieren sich aber doch fast ausschließlich auf Berlin und auch da ja nicht auf alle Hochschulen. Was ist denn in Berlin an der FU, an der Humboldt-Universität anders? Kann man das sagen?
Berlin ist einfach auch zahlenmäßig das wichtigste Zentrum dieser Bewegung der pro-palästinensischen Aktivisten. Seit dem 7. Oktober letzten Jahres haben Betroffene 5000 Strafanträge gegen diese Aktivisten gestellt. Es gab 700 Kundgebungen zum Nahostkrieg allein in Berlin und weitere 82 sind allein in diesem Jahr angemeldet. Einfach, das ist einfach das Zentrum Berlin.
Sagt Sebastian Engelbrecht aus unserem Berliner Landesstudio über vermummte Personen, die gestern Abend ein Gebäude der Freien Universität Berlin gestürmt haben. Vielen Dank, Herr Engelbrecht. In Deutschland haben die krankheitsbedingten Ausfälle branchenweit in den vergangenen Jahren zugenommen. Das geht aus einer Analyse der Bertelsmann Stiftung hervor. In einer Branche fällt der Krankenstand aber besonders hoch aus, und zwar in Kindertagesstätten. Dort liegt die durchschnittlichen Krankheitstage noch mal 10 Tage über dem Bundesdurchschnitt. Eine Ursache dafür ist laut den Krankenkassen eine zunehmende Belastung für Erzieherinnen und Erzieher. Um zu entlasten, wird nicht nur in der Erziehungsbranche immer wieder eine 4-Tage-Woche diskutiert. Wie alltagstauglich dieses Modell ist, hat ein Team der Uni Münster untersucht. Knapp 45 Unternehmen haben dafür ein halbes Jahr lang die 4-Tage-Woche eingeführt, unter anderem auch eine Kita in Niedersachsen. Johannes Zuber hat sie besucht.
Frühstück in der Kita Wiesenland im niedersächsischen Brakel. Jetzt in den Herbstferien ist ein Großteil der insgesamt 90 Kinder gar nicht hier. Und trotzdem braucht es Geduld und eingeübte Rituale, um die Meute im Zaum zu halten.
Es ist schon ein sehr stressiger Job, der sehr viel abverlangt und sehr viel Verantwortung mit sich bringt.
Das sagt Corinna Flemming. Sie leitet die Kita Wiesenland seit 11 Jahren.
Das belastet die Leute auch. Die Leute werden krank durch diesen psychischen Druck auch.
Um dem vorzubeugen, hat Corinna Flemming vor einem knappen Jahr einen Vorschlag bei einer Klausurtagung des Kita-Trägers eingebracht.
Und zum Schluss reden wir immer so über Wünsche und Visionen. Und dann habe ich so einfach aus Spaß gesagt, ja, die 4-Tage-Woche, das wär's. Und alle so, ho, 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 Corinna, ne? Und ja, Mitte Januar kam unsere Geschäftsführerin auf mich zu und sagte, Corinna, was hältst du davon? Habt ihr Lust, an der Studie teilzunehmen? Und so kam es.
Nach dem Frühstück spielt ein Großteil der Kinder in der benachbarten Turnhalle. Erzieher Merlin Masers hat dort ein paar Stationen zum Turnen für sie aufgebaut. Für ihn kam die 4-Tage-Woche wie gerufen.
Da habe ich mir als erstes gedacht, jetzt kann ich endlich mal meine ganzen Arzttermine nachholen.
Auch seine Kollegin Bianca Teves kann den freien Tag sehr gut gebrauchen.
Mit eigenen Kindern zu Hause schafft man, wenn man den ganzen Tag frei hat, einfach andere Sachen.
Es gab aber auch Zweifel, ob sich die 4-Tage-Woche in einer Kita einfach so umsetzen lässt. Zum Beispiel bei Erzieherin Britt Schwanke.
Ich war mir noch nicht sicher, ob das so alles gut klappt, weil noch so viele Fragen offen standen.
Eine davon war, wie klappt die Zusammenarbeit, wenn jeden Tag mehrere der insgesamt 18 Mitarbeitenden fehlen?
Am Anfang ist es ja immer erstmal chaotisch. Das war es am Anfang auf jeden Fall. Man musste sich erstmal dran gewöhnen, noch mehr kommunizieren. Wir haben jetzt dann so ein paar Systeme entwickelt, wie es alles besser klappen kann. Und ja.
Die größte Herausforderung war eine andere. Von heute auf morgen standen Corinna Flemming durch die 4-Tage-Woche 20% weniger Arbeitsstunden zur Verfügung. Am Anfang konnte das Team das auffangen, ohne dass die Betreuung darunter litt. Klar war aber auch, es musste neues Personal her. Eine der neuen ist Lisa Pehlchen. Sie ist erst seit wenigen Wochen in Brakel. An diesem kalten Vormittag spielt sie im großen Garten mit den Krippenkindern, sammelt mit ihnen bunte Blätter und hilft beim Klettern und Rutschen.
Ich habe mich hier beworben, weil die Kita mich anspricht. Und das war dann nochmal so ein extra Bonus, dass es diese 4-Tage-Woche im Moment gibt. Ja.
Den Unterschied zu ihrem früheren Job, in dem sie an 5 Tagen in der Woche arbeitete, spürt sie schon jetzt.
Ich kann viel ruhiger und entspannter an meine Arbeit rangehen. Ich habe das Gefühl, ich bin da viel mehr beseelt beim Arbeiten, als immer unter diesem konstanten Stress zu sein.
Diese Beobachtung hat auch Corinna Fleming gemacht. Für sie ist der große Bonus der 4-Tage-Woche ein einfacher.
Die Zufriedenheit des Teams, der Mitarbeitenden. Also sie wachsen viel mehr zusammen, sie scherzen miteinander, sie lachen miteinander. Und ich denke, das hat tatsächlich mit der 4-Tage-Woche zu tun. Sie kommen entspannter zur Arbeit.
Kein Wunder also, dass das gesamte Team die 4-Tage-Woche auch nach dem Ende des Experiments behalten möchte. Ob das klappt, hängt wohl auch vom Geld ab. Denn für den Kita-Träger bedeutet die 4-Tage-Woche deutlich höhere Personalkosten. Ob er das auf Dauer leisten kann und will, das ist noch offen. Corinna Fleming jedenfalls will alles dafür tun. Deshalb arbeitet sie schon an Modellen, wie sie ihren Mitarbeitenden auch in Zukunft einen freien Tag ermöglichen kann. Damit die auch in Zukunft Spaß an der Arbeit mit den Kleinen haben.
Wer mit einem Vollzeitjob schon mal einen Termin beim Arzt oder bei einem Amt machen musste, der weiß, dass die klassische 5-Tage-Woche der privaten Flexibilität häufig einen Riegel vorschiebt. Bei einer 4-Tage-Woche könnte das natürlich anders aussehen. Über das Modell wird in Deutschland schon lange und viel diskutiert. Und bisher bestand das Fundament dieser Diskussionen meist aus einzelnen Erfahrungsberichten, vermischt mit viel Mutmaßen darüber, wie sich weniger Arbeitszeit auf Wohlbefinden oder Produktivität auswirken könnte. Ein Team der Uni Münster hat in den vergangenen 6 Monaten untersucht, wie sich das Modell von der Theorie in die Praxis übertragen lässt. 45 Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben im Rahmen des Projekts auf die 4-Tage-Woche umgestellt. Welche Ergebnisse dabei herausgekommen sind, das konnte ich mit der Arbeitsforscherin und Studienleiterin Julia Backmann besprechen. Frau Backmann, das Wohlbefinden steigt, wenn die Arbeitszeit sinkt. Das war und ist ja eines, wenn nicht sogar das prominenteste Argument für eine 4-Tage-Woche. Inwieweit hat sich das denn in Ihrer Studie bestätigt?
Ja, wir sehen das tatsächlich in verschiedenen Faktoren. Zum einen hat sich die Lebenszufriedenheit der Mitarbeitenden signifikant verändert. Und das aber vor allem ist auf eine bessere, erhöhte Lebensqualität zurückzuführen. Mitarbeitende haben jetzt mehr Zeit auch für Dinge, die ihnen im Privatleben wichtig sind. Wohlbefinden insgesamt wurde ebenfalls positiv bewertet und Mitarbeitende berichten davon, dass Stress sich reduziert hat und die mentale und körperliche Gesundheit gestiegen ist. Und wir haben diese wahrnehmungsbezogenen Daten noch ergänzt durch physiologische Daten, also objektive Daten, die wir anhand von Fitness-Trackern erhoben haben. Mhm. Und interessanterweise zeigte sich auch da, dass die 4-Tage-Woche im Vergleich zu Mitarbeitenden in der Kontrollgruppe, die immer noch in einer 5-Tage-Woche arbeiten, weniger Stressminuten die Woche aufweisen und erhöhte Aktivität zeigen. Das heißt, mehr Schritte am Tag zurücklegen und höhere Intensitätsminuten haben. Das heißt, mehr Sport machen und tendenziell auch mehr schlafen. Über eine Woche hinweg, kann man sagen.
Da schaut es also für eins der Pro-Argumente für die 4-Tage-Woche ganz gut aus. Schauen wir noch auf eines der häufigsten Gegenargumente. Und zwar, dass weniger Arbeitszeit auch weniger Produktivität bedeuten würde. Welche Ergebnisse kommen da in der Studie?
Ja, zum einen muss man da am Anfang klarstellen, was eigentlich Produktivität ist. Und wir haben festgestellt, dass das oft missverstanden ist. Also es ist was anderes als Leistung, also die Performance, die ich zeige. Produktivität ist eigentlich das Verhältnis von Input zu Output. Wenn ich jetzt Produktivität erhöhen will, kann ich das durch verschiedene Faktoren machen. Aber unter anderem geht das auch natürlich darum, dass Arbeitszeit reduziert wird. Und wenn dann zeitgleich noch der gleiche Output erreicht wird, also die gleiche Leistung beispielsweise, ähnlicher Umsatz, ähnlicher Gewinn erzielt wird, dann bin ich eigentlich auch produktiver geworden, weil ich weniger Ressourcen in dieser Form bei uns jetzt halt Zeit reingesteckt habe, aber trotzdem das Gleiche rausbekomme. Wir sehen, dass Umsatz und Gewinn annähernd gleich geblieben ist. Im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, aber dieser Anstieg ist nicht signifikant. Arbeitszeit wurde signifikant reduziert. Das heißt, wir sehen eine erhöhte Produktivität, Aber wir sehen jetzt ja nicht unbedingt eine erhöhte Leistung. Mhm. Also es hat sich jetzt nichts an Umsatz und Gewinn beispielsweise getan.
Ja. Mhm. Das klingt ja alles erstmal ziemlich gut. Mehr Wohlbefinden, aber jetzt keine Abstriche bei der Produktivität. Zuerst mussten sich die Unternehmen, die teilgenommen haben, ja aber erstmal umstellen. Wie leicht ist das gefallen?
Mhm. Ja, wir sehen schon, dass ja einige mit Herausforderungen zu kämpfen hatten. Und dass natürlich Produktivität auch nicht einfach dadurch erreicht wird, dass man weniger arbeitet, sondern es muss mit kleineren weiteren Maßnahmen und auch größeren Maßnahmen zum Teil einhergehen, so damit man immer noch die gleiche Arbeit eigentlich geschafft bekommt in kürzerer Zeit. Und hier sehen wir, dass einige Mitarbeitende beispielsweise Ablenkungen reduzieren konnten auf der einen Seite und auf der anderen Seite beispielsweise Prozesse umgestellt haben. Wer macht den Prozess? Wie wird der Prozess umgesetzt? Und wer ist für den Prozess verantwortlich? Da haben ja viele Organisationen das Thema umgesetzt. In Bürotätigkeiten wurde beispielsweise die Meetingkultur angepasst. Und so circa 25% der Mitarbeitenden haben auch angegeben, dass ja sie ein neues digitales Tool oder neues digitales System eingeführt haben und nutzen.
Wie gut lassen sich denn die Ergebnisse Ihrer Studie, bei der ja 45 Unternehmen mitgemacht haben, auf den gesamten Arbeitsmarkt übertragen?
Das ist natürlich auch begrenzt, weil wir ja nicht alle Branchen vertreten haben. Beispielsweise haben keinen landwirtschaftlichen Betrieb in unserer Studie als ein Beispiel, die natürlich aber auch ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft und natürlich auch unserer Versorgung sozusagen sind. Es ist halt natürlich eine eingeschränkte Stichprobe, die sich auf verschiedene Bereiche fokussiert. Wir haben allerdings eine große Diversität von Bürotätigkeiten, kreativen Tätigkeiten bis hin zu der Baubranche, der Fertigung, der Produktion, dem Handwerk ist vertreten, Lebensmittelindustrie ist vertreten, Energieversorger und auch soziale Einrichtungen. Also wir decken schon recht viele Branchen ab und auch unterschiedliche Unternehmensgrößen. Und diese Effekte, die wir jetzt gefunden haben, zeigen sich halt über diese Gruppe. Aber was die Studie jetzt nicht zeigen kann, ob eine 4-Tage-Woche jetzt flächendeckend in den nächsten 5 Jahren in Deutschland ausgerollt werden sollte. Also das wäre jetzt auch missverständlich, muss man sagen, wenn man davon ausgeht.
Bei der Studie konnten ja nur Unternehmen mitmachen, die freiwillig bereit waren, also dem Gedanken an eine 4-Tage-Woche zumindest offen gegenüberstanden. Wie ließen sich denn auch Unternehmen erreichen, die das bisher noch nicht in Betracht gezogen haben?
Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil wir sehen das auch zum Teil in den Daten, dass beispielsweise Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit schon von Anbeginn an, also zum Start der Studie, schon sehr hoch war, sodass da kaum Potenzial war eigentlich noch für Verbesserungen im Vergleich zu anderen Zufriedenheitsdimensionen. Also wir sehen, dass wahrscheinlich die Organisationen, die mitgemacht haben, schon auch sehr fokussiert auf das Thema Mitarbeitendengesundheit sind oder auch attraktiver sein wollen für vorhandene und zukünftige Mitarbeitende, also dass es da eine große Rolle spielt. Natürlich konnten wir jetzt keine Organisationen berücksichtigen, die nicht freiwillig eine 4-Tage-Woche umstellen wollen. Aber man muss natürlich sagen, dass unsere Stichprobe auch Mitarbeitende enthält, die nicht unbedingt eine 4-Tage-Woche umstellen, nicht eine 4-Tage-Woche arbeiten wollten. Aber aufgrund der Tatsache, dass sich die Organisation dafür entschieden hat, das Experiment wagen mussten. Und da sehen wir zumindest in den Interviewdaten, die wir auch geführt haben, dass manche Kritiker überzeugt werden konnten, dass es auch für sie eine gute Möglichkeit ist, aber manche blieben auch bis zum Ende kritisch. Und wir haben auch teilweise Mitarbeitende, die je nach Lebensphase gesagt haben, die 4-Tage-Woche funktioniert für mich vielleicht eigentlich nicht so gut. Ich würde lieber wieder auf eine 5-Tage-Woche arbeiten. Das ist zwar eher der kleinere Teil, aber auch das sehen wir. Was zeigt, dass sowohl, wenn man auf Organisationsebene schaut, die 4-Tage-Woche etwas ist, was man individuell denken muss, also für jede Branche und Organisation auch anpassen muss gegebenenfalls, aber dass auch ein Modell nicht für jeden Mitarbeiter wahrscheinlich geeignet ist.
sagt die Arbeitsforscherin Julia Backmann von der Uni Münster über ein 6-monatiges Pilotprojekt zur 4-Tage-Woche. Frau Backmann ist die Leiterin der dazugehörigen Studie und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, die 4-Tage-Woche, die wird uns auch morgen in unserer Sendung ab 14.05 Uhr weiter ausführlicher beschäftigen. Dann diskutieren wir mit Gästen und Hörerinnen und Hörern unter anderem über die Frage, wer von diesem Modell wirklich profitiert. Moderieren wird diese Runde meine Kollegin Regina Brinkmann, die jetzt zu mir ins Studio gekommen ist. Wer wird denn dabei sein?
Ja, wir möchten möglichst viele Seiten zu Wort kommen lassen, denn über die 4-Tage-Woche wird teilweise ja sehr kontrovers diskutiert, haben wir ja auch hier in dieser Sendung schon im Interview und im Beitrag mitbekommen. Zu Gast ist unter anderem die Unternehmerin Viktoria Schütz. Als sie den Maschinenbaubetrieb ihrer Eltern übernommen hat, da wollte sie viele Arbeitsprozesse umstrukturieren und dabei auch mal Neues ausprobieren. Die 4-Tage-Woche gehörte auch dazu und seit 1,5 Jahren macht sie damit gute Erfahrungen. Es gibt einen freien Tag für alle und trotz geringerer Wochenarbeitszeit gibt es keine Lohnabzüge. Also ähnlich, wie es auch die Unternehmen praktizieren, die an dieser Studie teilgenommen haben. Das wäre wohl auch ein Modell, das sich die Gewerkschaft Verdi vorstellen könnte. Aber grundsätzlich ist Norbert Reuter, der die Dienstleistungsgewerkschaft am Samstag in unserer Diskussionsrunde vertritt, da eher skeptisch.
Das hätte ich jetzt aber tatsächlich eher von den Arbeitgebern erwartet.
Ja, stimmt. Das hat mich halt auch ein bisschen überrascht bei meiner Recherche und Planung dieser morgigen Sendung. Gewerkschaften sehen dieses Arbeitszeitmodell vor allem dann kritisch und lehnen es sogar auch ab, wenn Beschäftigte zwar ihre Arbeit auf 4 Tage reduzieren können, aber entsprechend weniger verdienen. Das sei dann sozial ungerecht und drohe auch Belegschaften zu spalten in diejenigen, die es sich dann finanziell leisten könnten, weniger zu arbeiten und in diejenigen, die das eben nicht könnten.
Dann lass uns doch noch kurz auf die Arbeitgeberseite gucken.
Ja, die bewerten die 4-Tage-Woche überwiegend kritisch, anders als unser Studiogast Viktoria Schütz, die ich eingangs erwähnt habe. Viele Wirtschaftsvertreter und arbeitgebernahe Forschungsinstitute, mit denen ich gesprochen habe, zu denen ich recherchiert habe, sehen da eher die Risiken als die Chancen. Sie argumentieren, dass ohnehin schon Arbeitskräfte in vielen Branchen fehlten und eine Reduzierung der Arbeitszeit das Problem noch verschärfen könnte. Um aber wirklich einschätzen zu können, inwieweit Unternehmen und Beschäftigte von einer 4-Tage-Woche profitieren können, da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, muss man schon etwas tiefer in die Diskussion einsteigen. Und das machen wir morgen ab 14.05 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Vielen Dank, Regina. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit, wer profitiert von einer 4-Tage-Woche? Das Thema in unserer morgigen Sendung ab 14.05 Uhr. Und wir freuen uns schon heute über Ihren Input. Schreiben Sie uns gern Ihre Meinung, Ihre Erfahrung mit einer 4-Tage-Woche und zwar an campus@deutschlandfunk.de oder Sie können uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken über die WhatsApp-Nummer 0173 535 8089. Und damit endet Campus und Karriere für heute. Hier geht es weiter mit Corso Kunst und Pop. Da geht es unter anderem um Punkmode und wie politisch sie ist. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß beim Weiterhören.